Grüß Sie, mein Gast heute ist Lars Becker, der seit 35 Jahren Filme macht. Haben Sie sowas wie einen Lieblingsfilm?
Mein Lieblingsfilm dürfte einerseits Gloria sein von John Cassavetes mit Gina Rowlands. 80er-Jahre-Film, einer der herausragenden Neo-Noir-Thriller seiner Zeit in den USA. Oder aber auch Vier im Roten Kreis von Jean-Pierre Melville, einer der wichtigsten französischen Filmemacher aller Zeiten.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Lars Becker, Regisseur und Drehbuchautor.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Viele Grüße nach Berlin, wohin wir über Leitung verbunden sind.
Hallo und schöne Grüße nach München.
Die tollsten Filme, die Sie gerade genannt haben, kennen wahrscheinlich nicht viele Leute. Dann sagen Sie doch mal, warum gerade dies Ihre Lieblingsfilme sind.
Beide Filme sind Teil einer quasi Initialzündung gewesen, selber Filme zu machen, haben mich in einer Zeit begleitet, in der ich selber Film studiert habe. Und von daher, das sind eigentlich ja tatsächlich heute wahrscheinlich eher unbekannte Filme, aber von ihrer dramaturgischen Kraft und von der erzählerischen Kraft, auch von der Orientierung auf die Figuren, auf die Charaktere, sind die für mich vorbildhaft gewesen und ja, haben mich inspiriert. Also der Spirit dieser Filme ist geblieben.
Das heißt, die Vorbilder haben Sie sich gesucht tatsächlich in diesem Genre Film Noir, in dem Ihre Filme ja auch meistens angesiedelt sind.
Ja, ich bin tatsächlich in Paris. Ich habe fast alle französischen Filme dieser Zeit gesehen, bis La Haine. Also auch die Bourdieu-Filme, die auch eigentlich eine Fortsetzung der von mir eben schon genannten Filme sind. T.M. Haran des Archimedes von Mehdi Sharef. Ich könnte jetzt eine Handvoll Filme nennen, die vielleicht jetzt aber auch einem größeren Publikum nicht unbedingt was sagen mehr. Aber das geht halt bis zum heutigen Tag so. Ich bin Fan von anderen Autoren und von anderen Filmemachern geblieben und gleichzeitig hat mich das dann auch inspiriert, weiterzumachen.
Wahrscheinlich ist es ja auch ein bisschen schwierig teilweise gewesen, Vorbilder zu finden, weil Sie selbst ja ganz oft Vorreiter waren. Also mit Ihren Charakteren, den türkisch, arabisch oder asiatisch stämmigen. War das von Anfang an Absicht oder hat sich das eher zufällig entwickelt?
Nein, das war tatsächlich von Anfang an Absicht, aber Absicht ist vielleicht auch nicht ganz das richtige Wort dafür. Das klingt mir zu kalkuliert. Es ist mein Interesse von Anfang an gewesen, in meinen Filmen der gesellschaftlichen Entwicklung irgendwo gerecht zu werden. Und da Deutschland schon in den 70er Jahren eine Einwanderungsgesellschaft war, dieses aber aberkannt hat, bis spät in die 90er, fast noch in die Anfänge der 2000er, habe ich trotzdem versucht und habe auch das Glück gehabt, die Filme erzählen zu können, die ich erzählen wollte und auch eben diesem Aspekt, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind, gerecht zu werden. Das heißt also, das gesellschaftliche Spektrum sollte sich in den Filmen auch abbilden. Und das habe ich versucht, konsequent beizubehalten und habe aber auch das Glück gehabt und habe auch heute die Demut oder die Dankbarkeit gegenüber denen, die mir das ermöglicht haben.
Ein Beispiel dafür in der ZDF-Mediathek jetzt Millionenraub oder früher Kanak-Attack oder Nachtschicht, eine Thriller-Reihe im ZDF seit 2003, die jeweils eine ganze Nacht, also Nachtschicht halt abbildet und auch so weit wie möglich übrigens nachts gedreht wird. Was ist denn da anders, wenn man nachts dreht?
Da werden alle schneller müde.
Ist das gut für einen Film?
Das ist sicherlich ein Merkmal. Aber man kann vieles durch eine gute Atmosphäre und durch eine gute Set-Atmosphäre auffangen, wenn man sich selber auch nicht so unbedingt primär als Regisseur, sondern vielleicht auch als Gastgeber begreift, kann man doch einiges ausgleichen von den strapaziösen Nächten, die wir tatsächlich in Originalnächten drehen müssen. Weil du kannst halt nicht alles im Studio drehen und kannst nicht alles, wie wir so schön sagen, abgehängt drehen. Man muss schon die Originalnächte bei einem Format wie Nachtschicht natürlich bedienen, weil du auch draußen bist, weil die Nacht muss gezeigt werden. Insofern ist es schon anstrengender, nachts zu drehen, weil wir ja biorhythmisch natürlich eigentlich auch nicht dafür gemacht sind, dass wir abends um 6 anfangen und morgens um 6 aufhören.
Also ist das einfach eine Nummer authentischer offensichtlich. Wie war das jetzt beim Millionenraub? Haben Sie dann auch original im Gefängnis gedreht oder war das nachgebaut?
Nee, das war auch ein Originaldrehort. Das war in Stralsund, also das Gefängnis von Stralsund. Die haben uns die Dreharbeiten ermöglicht. Das ist auch nicht einfach, Drehgenehmigungen in einem Gefängnis zu bekommen und dann vor allen Dingen auch die Bedingungen zu haben oder dass einem die ermöglicht werden, dass man dann dort auch relativ ungestört drehen kann. Also das war ein Originalmotiv.
Mhm. Mögen Sie insgesamt wahrscheinlich dann sehr gerne auch eben, um näher an der Realität auch zu bleiben, weil ich denke mir, dass ja dann auch die ganze Stimmung für die Schauspieler eine ganz andere ist, als wenn die dann in ein Studio gehen und irgendwie so ein Gefängnisgespräch spielen.
Ganz klar, Location means Character. Also die Schauspieler sind natürlich auch in bestimmten Räumen. Also ein Studiodreh ist charakterlich erstmal ganz was anderes, ohne das negativ bewerten zu wollen. Das ist einfach ein Unterschied. Und es ist ganz klar, dass wenn man auf der Straße dreht oder in einem Gefängnis dreht oder in einem Krankenhaus original dreht, sind die Einflüsse, sind die Atmosphäre, der ganze Spirit, die Töne, alles verändert natürlich auch das Spiel der Schauspieler. Ja, es ist authentischer.
Ich will noch einmal zurück zu dieser Sendereihe Nachtschicht, die es eben seit 2003 im ZDF gibt und die ja viele Besonderheiten hat. Also eine Serie, dieser Rhythmus, das ist ungefähr eine Folge pro Jahr. Ist das heute, wo man sagt, es wird alles gestreamt, Binge-Watching, alle Folgen hintereinander, ist das heute überhaupt noch zeitgemäß?
Das ist so lange zeitgemäß, wie eine große Fanbase da ist. Und die ist glücklicherweise da. Also ich würde deshalb zeitgemäß, müsste ich Sie jetzt fragen, was damit gemeint ist. Also wir haben tatsächlich von Anfang an das Glück gehabt, oder ich habe von Anfang an das Glück gehabt, dass diese Reihe alternativ zu den klassischen Krimi-Programm ermöglicht wurde, zu sagen, ja, dreh mal alles in einer Nacht. Und das war sicherlich Resultat des ZDF, dass die den sogenannten Montagsfilm eröffnet haben und dadurch für alle die, für die es auch schwierig war, jetzt Kinofilme in Deutschland zu machen, weil wir halt nicht den Markt haben oder nicht den Markt hatten, wie die Franzosen beispielsweise. Dadurch war das eine Bonne Chance, so einen Film machen zu können. Und was dazugehört, ist dann eben auch die besagte Quote. Und die besagte Quote war eben da. Und die ist bis heute da. Insofern
funktioniert es und ist zeitgemäß, damit dass ich die Frage beantworte.
Genau, klar. Okay.
Ja. Die Bayern 2, 1:1, der Talk. Heute mit Lars Becker, Regisseur und Drehbuchautor, Jahrgang 54. Aufgewachsen in Wilhelmshaven, Mutter aus Venezuela. War das ja ein Thema in Ihrer Jugend?
Das war natürlich ein Thema, weil die Familie meiner Mutter nach Deutschland kam in Zeiten, in denen quasi Nachkriegsjahre oder späte Nachkriegsjahre, 50er, 60er. Und natürlich war das ein Thema, weil Deutschland zu der Zeit geprägt durch den Krieg und durch die Aufarbeitung bzw. Nichtaufarbeitung des Nationalsozialismus auch gesellschaftlich stark geprägt war. Durch weitere, nenne ich jetzt einfach mal so, Fremdenfeindlichkeit. Mhm. Die Öffnung der Gesellschaft hat erst viel, viel später stattgefunden.
Das heißt, Sie haben die Internationalität gar nicht unbedingt als nur positiv aufgenommen erlebt?
Nein, das war kein offener Rassismus da, aber es war immer so, dass klar war, beziehungsweise einem klar gemacht wurde, dass man nicht wirklich oder dass in diesem Fall also die Familie meiner Mutter nicht wirklich dazugehörte. Das ist eine Momentaufnahme und das, was wir später auch mit dem Gastarbeiterphänomen hatten, das hat sich da eigentlich im Grunde auch wiedergespiegelt. Insofern, klar sind meine Kindheitserinnerungen im Kern positiv, muss ich sagen, aber auch geprägt von diesen subtilen Ausgrenzungsverhaltensmustern, die bleiben dann irgendwo im Kopf.
Auf der anderen Seite denkt man sich aber ja auch jedenfalls, dass dann die Menschen, die davon ganz direkt betroffen waren, wie zum Beispiel ihre Familie eben, dass die auch untereinander einen viel stärkeren und anderen Zusammenhalt plötzlich haben.
Ja, aber trotzdem ist das Interesse von allen Menschen, die in irgendeiner Form migrieren, also die in der Migration sind oder in der Diaspora sind oder was immer, das große Interesse ist, sich zu integrieren. Und das hat letztlich Priorität, dass die eigene Familie immer ein Schutzraum ist auch und insofern irgendwo auch immer die Möglichkeit da ist, in der eigenen Familie das zu reflektieren, was draußen auf der Straße passiert oder was in gesellschaftlichen Situationen oder im Beruf oder in der Schule passiert, das ist klar, das ist auch wichtig. Aber am Ende des Tages geht es eigentlich immer um Integration. Und das ist, glaube ich, das wichtige Merkmal. Und ich glaube auch, dass es gut ist, der deutschen Gesellschaft immer wieder klar zu machen, dass die hierher kommen, nicht deshalb hierher kommen, weil sie sich nicht integrieren wollen. Das ist eine absolute Minderheit. Das ist jedenfalls meine Erfahrung.
Mhm. Frühe 60er Jahre, sagen Sie, welche Poster hingen bei Ihnen über dem Bett?
Zuallererst mal Jimi Hendrix, weil das war schon groß, was musikalisch zu der Zeit passierte. Und es gab ja in Wilhelmshaven, gehörte noch gerade regional zu dem sogenannten Radio Caroline. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist.
Geistersender. Wie hießen die? Piratensender, nicht Geistersender.
Das war ein Piratensender, ja. Genau. Und wir haben natürlich an der Nordseeküste, haben die Belgier, die Holländer, teilweise Engländer und die noch in Ostfriesland sozusagen angrenzenden bis Bremen hin haben von Radio Caroline profitiert, weil dieser Sender hat halt 24 Stunden mit John Peel Musik gebracht in aller, ja, von Four Tops bis sonst was, von Soul, Funk und rund um die Uhr. Und das war natürlich eine tolle Quelle und irgendwie auch sehr, sehr, zu der Zeit gab es ja das noch nicht im deutschen Radio.
Das waren also erste Radioerlebnisse und prägende. Gab es denn erste prägende Film- und Kinoerlebnisse, auf deren Basis Sie dann möglicherweise auf die Idee gekommen sind, dass Sie damit beruflich was anfangen können?
Ja, es gab vor allen Dingen West Side Story, war der erste Film, den ich gesehen habe. Der hat mich
auch schon Migranten, ne?
Ja, das war aber, ja, aber da bin ich halt mit reingeschleppt worden von meiner Mutter und von meiner Tante und von all denen, weil die sich extrem damit mit Puerto Rico natürlich identifiziert haben, beziehungsweise den Spirit der Latinos sozusagen mitgenommen haben. Insofern war das prägend und Harry Belafonte.
Das waren so die frühen Kino- und Filmerlebnisse. Genau. Nach dem Abi sind Sie dann länger erstmal nach Italien gegangen. Was haben Sie da gemacht?
Ich hatte im Laufe des Studiums, bin ich mit italienischem Straßentheater konfrontiert worden und dann habe ich die begleitet, habe da Fotos gemacht, Videos gemacht und dieses Straßentheater kam aus Neapel und dann bin ich mehr oder weniger auch dort länger geblieben und bis heute sind mit meine besten Freunde aus Neapel.
Jemals überlegt, so als Nordlicht dort auch zu bleiben?
War tatsächlich eine Überlegung, weil die Mentalität der Neapolitaner mir nahe kommt und wenn man dann einigermaßen mit der Sprache klarkommt, beziehungsweise die Sprache spricht, dann ist es auch leichter, weil das natürlich eine Stadt ist, die extrem vital ist und insofern war diese Überlegung da. Aber eigene Familie, Kinder haben dann einen anderen Weg gekennzeichnet.
Außerdem mussten Sie dann erstmal in Hamburg wieder zurück und weiter studieren. Film und nebenbei, oder ja, das ist die Frage, was nebenbei war. War die Kneipe in St. Pauli nebenbei oder war das Filmstudium nebenbei?
Ja, super Frage. Ich glaube fast, dass die Bar, die wir hatten, die Barzentrale, die wir 8 Jahre geführt haben, also mitten auf dem Kiez, Priorität hatte. Also in der Alltagspraxis viel mehr mich beansprucht hat als das Filmstudium, aber natürlich ist es wie im Leben dann, das eine beeinflusst das andere und natürlich haben diese Lebenserfahrungen dieser Bar auch mir weitergeholfen und mich weitergebracht, bestimmte Geschichten zu erzählen, Drehbücher zu schreiben, die vielleicht dann auch dadurch geprägt waren, dass es eben nicht Erfahrungen waren, die Secondhand waren, sondern die tatsächlich Firsthand waren.
Also 8 Jahre eine St. Pauli-Kneipe, Bar in den 80er Jahren. Jetzt muss ich als Südlicht fragen, so wie ich Sie vorhin als Nordlicht gefragt habe. Ist das dann so wild, wie man sich das vorstellt, mit allem, was dazugehört?
Ja, mit allem, was dazugehört. Also das ist natürlich auch der Charakter von St. Pauli. Ich glaube, dass es ein unverwechselbarer Stadtteil ist. Das gibt es in Deutschland, gibt es keinen Vergleich. Vielleicht gibt es Kreuzberg auch als explosiven Stadtteil oder so. Aber die Erfahrungen gehen natürlich querfeldein, vom Rotlicht bis hin zur Hafenstraße, bis zum Hafen runter.
Also da kommen auch nicht nur freundliche Gäste in die Bar.
Nicht nur freundliche Gäste. Man wurde, und heute sind die Zeiten natürlich ganz anders, aber zu der Zeit wurde man gecheckt und wurde sozusagen auch verpflichtet auf einen bestimmten Kodex, was man darf, was man nicht darf. Und insofern, klar, das prägt.
Also wenn Sie heute über mafiöse Strukturen und über Verbrechen schreiben, wissen Sie, wovon Sie reden?
Es ist mehr die Kleinkriminalität und es ist auch das Aufräumen mit ganz, ganz vielen Vorurteilen, die wir natürlich alle haben, bewusste und unbewusste. Auf St. Pauli wird man sehr, sehr schnell erzogen, dass der Spruch, der Mann mit den Lackschuhen kommt keine 100 Meter weit. Das bedeutet, dass sich Arroganz ziemlich ausschließt. Mhm. Also das hohe Maß an Toleranz, und ich sage es jetzt einfach mal anders nochmal, Leben und Leben lassen, ist einfach, glaube ich, auch eine Qualität von dem Stadtteil.
Hat sich aber wahrscheinlich in den vielen Jahren auch deutlich verändert von Ihrem Ankommen da bis heute, oder? Dieser Kultstadtteil.
Hat sich auf jeden Fall verändert. Der ganze Rotlichtbezirk ist ja mehr oder weniger zusammengeschmolzen und ist ergänzt worden durch ganz viele andere Theaterprojekte. Also die sozusagen diese sogenannte Gentrifizierung hat natürlich auch stattgefunden auf St. Pauli. Aber trotzdem ist der Charakter, der Spirit von dem Stadtteil ist immer noch da. Und das ist auch, wenn man ins Stadion geht, sieht man, dass auch ein besonderer Club ist, der FC St. Pauli. Mhm. Der passt natürlich zu dem Stadtteil.
Da ist der Talk auf Bayern 2 mit Lars Becker. New York 88, da waren Sie gerade schon nicht mehr da, ne? 86 haben Sie eine Station dort gemacht.
Genau, 86.
Und wie diese Stadt erlebt, jetzt mal verglichen mit Neapel?
Wobei Lurid, interessanterweise, ganz kurz nur, tatsächlich haben meine Filmmusiker, die alle meine Filme, die Filmmusik für meine Filme machen, die haben tatsächlich mit Lurid zusammengespielt bei Black Rider im Thalia Theater.
Ach ja, toll. Wunderbar. Und Sie haben aber auch, als Sie dort waren, ganz viel Verbindung, glaube ich, und Kontakte in die Musikszene gehabt, oder? Es war eine sehr spannende Zeit da.
Ja, das war auch Mitte der 80er und es gab natürlich den sogenannten Mud Club und verschiedene andere Clubs, die zu der Zeit sozusagen ihre, wie soll man sagen, also es war natürlich waren die angesagten Läden und da vermischte sich ja alles in der New Yorker Subkultur. Und Musik traf Film.
Toll. Und Sie haben da auch studiert weiter, einen Teil Ihrer Ausbildung gemacht?
Ich hatte nur einen 3-Monats-Aufenthalt, jeweils 2-mal hintereinander allerdings, aber um Drehbuch, also Screenplay-Writer-Seminar.
Toll. Und Sie haben da auch gejobbt. Ja, in New York haben Sie Autos überführt. Das haben Sie in Europa ja auch gemacht. Ich erinnere mich da auch noch dunkel dran, dass es das mal gab. Ich glaube, heute gibt es das gar nicht mehr so. Das muss man erklären. Wie ging das?
Wenn wir über New York reden, gab es einen Dependable Car Service, da konnte man sich dann registrieren lassen. Das habe ich gleich gemacht, als ich ankam. Und die haben einem dann bestimmte Autojobs gegeben. Das heißt, man hat dann den Wagen irgendwo abgeholt in Harrisburg und hat von Harrisburg den Wagen dann nach Atlanta gefahren oder ja in verschiedene Städte. Und konnte dann dadurch irgendwie sich ein bisschen Geld verdienen, gab $300 und
das und kam rum.
Ja, klar. Mhm. Einmal quer durch die USA, also 3-4 Mal und ich fast alles auf dem Weg gesehen. Und in 3-4 Tagen musste man den Wagen abliefern. Und das ähnliche System habe ich ja eben sehr, sehr lange gemacht nach Syrien. Und habe also bestimmt 2-mal im Jahr habe ich einen Wagen mit 3 anderen, also 4 Autos nach Aleppo überführt. Da haben wir dann auch dort das Geld bekommen und sind dann über Damaskus wieder zurückgeflogen nach Schönefeld, damals noch DDR, über die Grenze wieder zurück, weil Syrien ein assoziiertes Land des Ostblocks war, flog man dann von Damaskus zurück nach Ost-Berlin.
Wenn Sie sagen, bis heute sind einige Ihrer besten Freunde in Neapel, wo Sie früher ja auch lange her waren, haben Sie dann auch Verbindungen noch heute nach Syrien?
Ja, also ich hab noch Verbindungen, wobei die natürlich auch einerseits zerstreut sind, weil viele sind aus Syrien raus, einige sind noch in Damaskus, aber ich hab noch Verbindungen, ja.
Dann, ab den späten 80ern, ging es los mit Fernsehfilmen, mit Kinofilmen, in denen es eben von Anfang an auch um Asylbewerber, um Migrantenfamilien gegangen ist bei Ihnen. Herr Becker, wie schwer war es denn damals überhaupt, Sender oder Geldgeber für solche Stoffe zu gewinnen?
Na, ich habe wahnsinniges Glück gehabt, weil es gab damals beim kleinen Fernsehspiel, gab es von einer Redakteurin starkes Interesse zu diesem, ich sag mal, Sujet, zu diesem Thema, zu diesem Milieu was zu machen. Und da ich das dann weiter konsequent auch erzählen wollte oder beziehungsweise in meinen Filmen in dem Genre auch weiter erzählen wollte, blieb das sozusagen das Interesse und hat sich mit meiner Person sozusagen verbunden und man hat dann mir das weiterhin ermöglicht.
Und wie hat sich,
normalerweise war es natürlich ganz anders zu der Zeit. Ich nenne das jetzt mal, ich will das überhaupt gar nicht diskreditieren, sondern es ist einfach so, wie es war. Und es ist ganz klar, die Gesellschaft ist ja bis heute so, dass irgendwie die Filme weitestgehend weiß besetzt sind. Es wird zwar von der Diversität behauptet, dass es inzwischen ein höheres Maß an Diversität gäbe in deutschen Filmen, ist auch tatsächlich so, dass sich das positiv verändert hat, aber es hat sich nicht wirklich elementar verändert. Also wir haben halt noch immer nicht in den Filmen also einen Ansatz davon gefunden, dass wir auch Hauptrollen in ganz normalen Rollen mit Leuten besetzen, von denen wir ja nur denken, dass sie nicht originär deutsch sind.
Das heißt, Sie müssen genauso kämpfen immer noch wie vor 30 Jahren für neue Stoffe?
Es bedarf, sagen wir mal so, es gibt nach wie vor Gesprächsbedarf. Ich gehöre bestimmt zu den Privilegierten, die nicht mehr ganz so stark argumentieren müssen wie vielleicht andere. Aber Gesprächsbedarf gibt es eigentlich fast jedes Mal, weil häufig natürlich die Besetzungsideen, die ich habe, nicht unbedingt ad hoc die populärsten Namen sind im Name-Dropping. Und schon da beginnt natürlich ein Gesprächsbedarf.
Jetzt haben Sie gesagt vor kurzem, es gibt jetzt einen neuen Film, Die Polizistin wird der heißen, den haben Sie auch schon abgedreht. Ich glaube, der ist noch nicht gelaufen, oder der kommt jetzt irgendwann mal. Für den mussten Sie 20 Jahre kämpfen.
Ja, das klingt jetzt ein bisschen sehr pathetisch, aber natürlich ist es so im Kern, dass ich seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren versuche, ein Drehbuch realisieren zu können, wo eine schwarze Hauptdarstellerin, auch Dark Skin, also wirklich eine schwarze Hauptdarstellerin, auch dann die Hauptrolle übernimmt. Mhm. Und das ist nicht üblich und ich war, wie gesagt, sehr dankbar, dass es geklappt hat mit der Polizistin, mit Thelma Boerbeng in der Hauptrolle.
Kommt wann?
Im Sommer. Es wird, oder die Produktion hofft, dass der vielleicht auch in München auf dem Filmfest läuft. Ich hoffe, dass das klappt.
Sind wir gespannt. Viele von Ihren Filmen sind dann eben in diesem Genre Film Noir-Krimi mit ganz viel abgründigem Humor auch. Welche Rolle spielt eigentlich die Handlung? Spielt der Krimi für Sie eigentlich das Außenrum? Ist das der Ausgangspunkt oder sind die Personen vielmehr der Ausgangspunkt und die musst du dann eben durch so eine Krimi-Geschichte schicken?
Erzählerisch ist sicherlich der Krimi der Ausgangspunkt, also der Plot, aber das verwischt sich. Also der Plot hat bei mir nicht die Priorität wie die Figuren. Also meine Stoffe gehen fast immer von den Charakteren aus. Der Plot ist eigentlich so sozusagen die Rampe. Und so ist es ja auch beim Millionenraub. Also es gibt zwei Jungs, die einfach ein paar Millionen durchbrennen. Das ist der Anfang der Geschichte, aber die Geschichte selbst dreht sich eigentlich weniger um den kriminellen Impact, sondern es dreht sich vielmehr um das, wie jetzt mit der Tatsache innerhalb der Familie und bei den Frauen umgegangen wird.
Darüber reden wir gleich noch ausführlicher. Zwischendurch haben Sie so zwischen den ganzen Filmen quasi als Spin-off mehr oder weniger auch noch zwei Bücher geschrieben, zwei Krimis. Ist das nicht letztlich viel leichter als Filme machen und vielleicht zukunftsweisend?
Das ist schon einige Jahre her, aber tatsächlich würde ich das gerne nochmal wieder machen. Das ist ja leichter, weil man dann natürlich weniger...
Sie müssen sich umsetzen.
Ja, weniger Kommunikation ja. Bedarf hat. Ne? Und Lektorat und Verlag und so.
Mal schauen, was noch...
Ein paar Personen weniger, das ist klar.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Lars Becker, ein St. Paulianer in Berlin.
Vor 7 Jahren mit über 60, also schon weg aus Hamburg nach Berlin. Wie kam es?
Ich wollte einfach nochmal was verändern. Und auch zwei meiner Söhne sind auch in Berlin. Und von daher habe ich dann den Schritt aus St. Pauli, als Fan von St. Pauli, muss ich sagen, den Schritt trotzdem gemacht. Aber auch nicht unbedingt in eine unbekannte Stadt, sondern ich kenne Berlin eigentlich auch die Jahre zuvor schon fast genauso gut wie Hamburg.
Das heißt, war kein Kulturschock, den Sie dann erlitten?
Nee, überhaupt nicht. Ja, es sind beides tolle Städte, also ohne Frage.
Ist es dann jetzt wenigstens Kreuzberg geworden, wenn Sie vorhin den Vergleich von St. Pauli gemacht haben?
Ja, es ist tatsächlich Kreuzberg geworden, wobei ich jetzt im Winter umgezogen bin in Prenzlauer Berg. Aber es war ja, wie gesagt, über 6 Jahre Kreuzberg und Kreuzberg kannte ich halt auch wirklich schon vorher sehr, sehr gut und auch ein toller Stadtteil.
Die Gentrifizierung reist Ihnen nach sozusagen oder reist mit Ihnen?
Ja, wobei Kreuzberg ist auch sich noch weitgehend treu geblieben, wenn man das so sagen darf, als ob Kreuzberg als Stadtteil darüber entscheiden könnte, sich treu zu bleiben. Es sind ja andere, die das entscheiden. Aber Kreuzberg ist von der gesamten Atmosphäre und so, es ist schon noch Kreuzberg geblieben.
Sie haben gerade vorhin erzählt, dass Bücherschreiben zum Beispiel im Vergleich mit Filmen machen den Vorteil hat, dass man weniger Auseinandersetzungen hat, weniger Gremien da mit oder Institutionen mitreden müssen. Sie sind ja sehr oft als Drehbuchautor und Regisseur beim Film in Personalunion unterwegs, so auch jetzt Millionenraub, heute Abend im ZDF, in der ZDF-Mediathek zu sehen, zum Teil ja auch noch als Produzent. Wo ist Ihr Korrektiv?
Also Produzent, das ist schon lange her. Mein Korrektiv ist in vielerlei Hinsicht zu sehen. Also erstens habe ich ganz häufig Co-Autorinnen oder dramaturgische Beraterinnen, mit denen ich mich über die Stoffe austausche. Das gerät häufig zu kurz, wenn man dann nur liest, Drehbuch Lars Becker. Also da ist schon eine Menge Kommunikation. Also, und insofern, ich suche auch geradezu das Korrektiv. Das fängt schon an in der Entwicklung eines Drehbuchs, in der Entstehung des Drehbuchs, weil ich es für unverzichtbar halte, viel Recherche zu machen. Also der Stoff, der dann vielleicht vorliegt, dann treffe ich mich mit den Leuten, mit Leuten, die bestimmte Jobs, bestimmte Berufe, bestimmte die Dinge repräsentieren, damit ich das aus First Hand dann auch bekomme, was ich vielleicht überhaupt gar nicht richtig beurteilen kann oder worüber ich auch zu wenig Bescheid weiß. Insofern ist auch die Recherche von Anfang an schon ein ziemliches Korrektiv des eigenen Stoffes.
Also die Realität einfach, als die da auch dann noch eingreift möglicherweise. Aber trotzdem, ich meine...
Ja, das Know-how einfach, ja. Ne? Und das Know-how ist natürlich das A und O. Also, und googeln, das kann man später, wenn man es dann noch braucht. Aber es ist einfach immer viel, viel besser, wenn man alles first-hand erzählt.
Im Millionenraub jedenfalls sieht man dann vier Frauen, die sich eine Millionenbeute sichern wollen, die eigentlich ein Mann ergaunert hat. Sind weibliche Verbrechen und Verbrecherinnen intelligenter?
Ja, smarter. Auf jeden Fall smarter. Und vielleicht auch von der Art und Weise, wie diese vier Frauen jetzt mit der Tatsache umgehen, dass die beiden Söhne bzw. Ehemann oder Liebhaber, whatever, dass die durchbrennen mit 7 Millionen und wie diese vier Frauen damit umgehen, das gibt ganz andere erzählerische Möglichkeiten natürlich. Und insofern würde ich schon sagen, dass die ein bisschen gewiefter, ein bisschen cleverer, ein bisschen smarter, emotional, aber auch vor allen Dingen interessanter, weil nicht so eindimensional mit den Dingen umgehen.
Wobei sie aber in der Verbrechensstatistik ja ausgesprochen selten vertreten sind, verglichen mit Männern.
In welcher Statistik?
In der realen Verbrechensstatistik.
Ja, das stimmt. Aber mich hat ja interessiert, die Rolle der Frau im Genre des Kriminalfilms und vor allen Dingen auch im deutschen Serienbereich ist ja häufig so peripher und so marginalisiert und so sekundär. Und das wollte ich ja bei diesem Film verändern, weil die Rolle der Frau vielleicht nicht in der Action unserer Vorstellungskraft in erster Reihe steht, aber in der zweiten Reihe wollte ich erstmal nachgucken, was da wirklich alles passiert und was da passieren kann. Und das hat sozusagen die Perspektive der Frauen auf diesen Kriminalfilm oder auf diesen Kriminalfall irgendwo eröffnet.
Ein Randthema dabei ist dann auch noch, dass eine der Protagonistinnen einen Job kriegt als Synchronsprecherin und die soll jetzt als Irakerin, aber eine Perserin sprechen, was einige ganz falsch finden. Ich glaube, das sind genauso ungenau, die Sie aufregen, oder?
Ja, ich würde nicht nach Pass besetzen im Cast und ich würde auch im Synchronbereich nicht sagen, dass man das immer und an jeder Stelle machen sollte, aber ich finde, Context matters. Und wenn man jetzt einen bestimmten Film zu einem bestimmten Thema mit einer bestimmten Nationalität erzählen will, dann sollte man auf jeden Fall gucken, dass also im Synchronbereich oder auch im Cast, dass man vielleicht auch dann das so besetzt, dass diese Schauspielerin oder dieser Schauspieler von der Herkunft und damit qua der Herkunft auch sprachlich dem entspricht, wie das im Drehbuch vorgesehen ist.
Das heißt, in dem Fall ist dann die Irakerin bei Ihnen auch eine Irakerin?
Ja, natürlich. Mhm. Ja, klar. Oder zumindest ist sie dann nicht Iranerin, weil dann ist sie vielleicht eine Jordanierin im anderen Fall, also zumindest arabischer Herkunft.
Auf der anderen Seite,
also wie gesagt, man sollte das nicht ideologisch jetzt überreizen, aber ich finde es schon bemerkenswert, wenn man jetzt zum Beispiel eine Basketballserie wie Swagger sieht auf Apple TV und von den 85 Synchronrollen ist nicht eine einzige Synchronrolle dabei, die sozusagen dem afroamerikanischen, mit ghanaischer, gambianischer, mit nigerianischer Herkunft behafteten Figuren entspricht. Das heißt also, den Sprachrhythmus, den Akzent, den Duktus überhaupt gar nicht richtig trifft, weil sie einfach nicht die Erfahrung haben.
Auf der anderen Seite könnte man dem entgegenhalten, naja, ein Schauspieler muss eigentlich alles spielen können. Es muss auch ein Iraker, ein Iraner spielen können.
Ja, das kann aber auch sehr schnell zu einem Glaubenssatz werden, der uns sozusagen alle diese Kritikpunkte sozusagen totschlägt. Und davon halte ich überhaupt gar nichts. Natürlich sollten Schauspielerinnen und Schauspieler alles spielen sollen. Das ist der Beruf. Aber das bedeutet ja nicht, dass man nicht im bestimmten Kontext genauer wird. Ja. Und insofern glaube ich, dass diese Diskussion noch nicht zu Ende gedacht ist und dass er noch immer wirklich Bedarf ist.
Dann gehen wir trotzdem noch einmal zurück zum Kern oder zum Handlungskern des Millionenraubs des ZDF-Films. Was würden Sie eigentlich machen, wenn Sie plötzlich 8 Millionen im Keller hätten?
Durchbrennen nach Brasilien, nach einer Woche erwischt werden, weil ich mir meinen Hund nachschicken lasse.
Das klingt sehr bekannt nach dem Film, ja.
Ja, genau.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Lars Becker, auch mit 70 on fire.
Wie war denn der 70. verglichen mit dem 60. oder 50.?
Ah, der war super. Also 70 Gäste, 70 Stories, 70 Jahre. Also war ein nice, ein wunderbares Fest.
Noch nicht an dem Punkt, wo man sagt, es wird jetzt immer weniger.
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe das Glück, dass ich fit bin und dass ich Dinge machen kann, die Spaß machen und dass ich vor allem mit den richtigen Leuten zusammen bin.
Das heißt, sowas wie eine Midlife-Crisis ist Ihnen flächendeckend über die ganzen letzten Jahrzehnte erspart geblieben?
Weiß ich gar nicht genau. Haben wir ja alle irgendwann mal einen Knick oder so. Aber nein, im Moment ist es alles wunderbar. Also wie gesagt, das Wichtige ist ja Health first. Also und da kann man ja dankbar sein, wenn man gesund ist.
So ist das offenbar bei Ihnen, denn Sie sind, wie Sie selber ja auch sagen, immer noch on fire. Wofür brennen Sie gerade?
Jetzt habe ich gerade eine Nachtschicht abgedreht, über die wir schon sprachen, und habe ein anderes Projekt in der Planung, was ich hoffe, was realisiert wird. Da geht es um Streetball, also um eine Variante des Basketballs. Das ist ein Kinoprojekt und ich hoffe, dass wir das finanziert bekommen. Das wird wahrscheinlich dann im nächsten Jahr, hopefully, wird im nächsten Jahr gedreht. Das ist auch ein Projekt, wo ich schon länger dran bin und was mich wahnsinnig interessieren würde, weil da geht es um ein 13-jähriges schwarzes Mädchen aus dem Senegal, eine Muslima mit Kopftuch, die das größte Basketballtalent in Deutschland ist. Und das ist der Ausgangspunkt der Geschichte. Mhm. Also die sozialen Umstände, in denen sie diesen Sport machen kann. Das ist kein Krimi oder kein Thriller, sondern es ist eigentlich ein Sozialdrama, kann man sagen, aber ja, eine sehr authentische Geschichte.
Und dann soll es möglicherweise eine Neuauflage oder gar einen zweiten Teil von einem ihrer größeren Erfolge, Kanak Attack, geben?
Ja, das ist die erfreuliche Nachricht, dass Kanak Attack nach so vielen Jahren jetzt nochmal ein New Release hat. Jetzt wahrscheinlich im Mai, noch nicht unklar ist noch bei welchem Streamer. Aber der Film ist neu lichtbestimmt, neu nochmal bearbeitet in der auf der Tonebene.
Was
bearbeitet
heißt neu lichtbestimmt?
Das heißt also, neues Color Matching sozusagen. Das Bild wurde nochmal neu bearbeitet.
War das damals Kino oder war das damals auch Fernsehen? Weiß ich gar nicht. Kanak Attack.
Nee, das war Kino.
War Kino. Und jetzt, also fürs Fernsehen gibt es andere Farben als fürs Kino dann, oder?
Ja, nicht ganz, nicht wirklich andere Farben, aber wir haben ja damals noch auf Zelluloid gedreht. Mhm. Ja? Also wir haben damals noch im klassischen Verfahren gedreht. So, und jetzt ist natürlich, um jetzt für einen Streamer den Film wieder neu auswerten zu können, bedarf es dann doch nochmal einer Bildbearbeitung. Mhm. Weil nach 20 Jahren ist klar, dass man sich das vielleicht nochmal anguckt. Das bedeutet nicht, dass der Film jetzt in völlig neuen, anderen Farben kommt, aber er kommt nochmal präziser im Color Matching bearbeitet.
Ist das Arbeiten mit Digitalisierung und in diesem Jahrtausend jetzt für einen Filmemacher und Regisseur angenehmer geworden? Oder gibt es da viele Dinge, denen Sie auch nachtrauern aus eben der Zelluloid-Zeit?
Nein, ich finde es definitiv viel, viel besser, digital drehen zu können, weil es einfach viel effizienter ist und man kann mit zwei Kameras viel schneller arbeiten, auch kostengünstiger arbeiten und so. Also finde ich definitiv einen Vorteil, wobei ich verstehe, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen sich freuen, wenn sie mal wieder auf Scope original drehen können oder sich das wünschen. Würde ich natürlich auch, weil das nochmal was ganz Besonderes ist. Aber im Prinzip finde ich das die digitale Arbeit deutlichen Vorteil.
Das ist die technische Komponente. Inhaltlich hat sich dagegen vergleichsweise offenbar wenig verändert, wie Sie ja vorhin schon gesagt haben. Die Defizite in der Darstellung unserer diversen Gesellschaft in den Medien, speziell in den Filmen, ist ja Ihrer Meinung nach fast noch genauso groß wie früher. Haben Sie noch eine Idee, wo und wie man ansetzen könnte dagegen?
Ich glaube, wichtig ist, dass alle Player, also alle, die entscheiden können, redaktionell, produktionstechnisch, also alle, die auf den Ebenen der Entscheider sitzen, dass die sich nochmal einen Katalog der Diversität im Film, und zwar international, vor Augen führen und sich nochmal, glaube ich, gemeinsam klar machen, und das meine ich überhaupt nicht belehrend, sondern es hat einfach was damit zu tun, wenn man nicht die Alltagswirklichkeit in seinem eigenen Leben hat, dann hat man das auch nicht unbedingt auf der Agenda, sich um diese Fragen wirklich so zu kümmern, wie man sich drum kümmern müsste. Weil da spiegelt sich natürlich die Gesellschaft am deutlichsten wider. Und ich versuche ja seit 20, 30 Jahren, die Normative zu ändern. Das heißt, ich versuche zu realisieren, dass die Rollen, die wir haben, dass die bei weitem nicht ausreichen, wenn man jetzt Menschen mit einem Migrationshintergrund nur als Opfer legitimiert oder in den Nebenrollen, sondern dass man vielleicht auch ganz, ganz normale Rollen, Wissenschaftler, Professoren, Ärzte, Müllmänner, Apothekerinnen, ganz egal, dass wir versuchen, auch uns klarzumachen, wie sind die besetzt? Entspricht das eigentlich der Wirklichkeit?
Ist das denn international so viel anders, weil Sie das vorhin gerade gesagt haben, man sollte da auch über die Grenzen schauen?
Also, dass es in Frankreich deutlich anders ist, schon seit 20, 30 Jahren, ist klar. Dass es in den USA unter bestimmten amerikanischen Filmen, denen sieht man das überhaupt gar nicht an, das Problem. Da gibt es natürlich deutlich gesellschaftliche Probleme, die mit Rassismus zu tun haben. Das lässt sich nicht leugnen, aber sagen wir mal, in der Darstellung der Filme spiegelt sich natürlich die Gesellschaft viel stärker wider. Wenngleich auch da mit bestimmten Tabuzonen, aber das ist ein sehr intensives und der Diskurs ist, glaube ich, sehr schwierig, den jetzt nochmal weiter zu erläutern in den Komplikationen, die das hat. Worum es halt geht, ist ja eigentlich zu sagen, warum können wir nicht unsere Rollen ohne Legitimationszwang besetzen? Und dafür stehe ich ja ein. Dass nicht die Rollen einfach nur dann da sind, also jemand, der schwarz ist, sollte sich doch nicht erst in dem Stoff legitimieren darüber, dass er das ist und dass er deshalb die Existenzberechtigung innerhalb des Films hat. Aufgrund der Hautfarbe, aufgrund von der ganzen LGBTQ-Geschichte. Also davon müssen wir wegkommen und sozusagen das Ganze normalisieren.
Also eine Umkehr der Prämissen sozusagen. Und dafür stehen Sie ein. Und dafür stehen Sie auch noch weiter ein, wie wir gerade gehört haben. Projekte gehen ja bald in die nächsten Jahre rein. Jetzt eben erstmal in der ZDF-Mediathek zu sehen. Aktuell der Millionenraub von Lars Becker, von dem ich mich ganz herzlich verabschiede und für die Stunde sehr bedanke. Danke, Herr Becker.
Dankeschön. Nach München.
Noch ein Podcast-Tipp für Sie, wo auch viel Drama und Krimi und Ähnliches zu hören ist, nämlich in der Hörspielzeit, in unserem Hörspielpool, überall da, wo es Podcasts gibt.